Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir treffen uns wieder in der Speakeasy Bar, um über Fragen zu diskutieren, die wir vom Publikum gestellt bekommen haben. Aber es ist natürlich auch so relativ viel los, könnte man sagen, in der Weltpolitik, so dass wir doch ein paar Worte zu Donald Trump verlieren müssen, der ja ein wirtschaftspolitisches Thema in den Vordergrund gerückt hat mit seinen Zöllen. Tariffs, das sei sein neues Lieblingswort. Und das hat er ja auch gleich mal unter Beweis gestellt, dass er mit massiven Zöllen drohte gegenüber Kanada und Mexiko. Jetzt hat man da erstmal so ein Einlenken deshalb, weil die Forderung von Trump, mehr Grenzpolizei bzw. Militär an die Grenzen zu bringen zu Amerika, also von Mexiko und von Kanada aus, dem sind die Regierungschefs der jeweiligen Länder nachgekommen. Aber dennoch können wir ja sagen, ist also die Verhängung von Zöllen jetzt das, was wahrscheinlich die nächsten Jahre Weltwirtschaft dominieren wird?
Genau, es ist ein wahnsinnig militanter Kurs, der eigentlich eingeschlagen worden ist jetzt. Also America First heißt wirklich, also heißt natürlich America First, das war ja klar, aber es verfährt sehr stark nach dem Prinzip Beggar Thy Neighbor. Denn es ist ja völlig klar, diese Zölle werden auch die Amerikaner treffen. Also Trump hat ja unter anderem auch deshalb gewonnen, weil viele Menschen von der Inflation so schwer getroffen waren. Donald Trump hat versprochen, die Inflation wieder zu senken. Und eine Zollpolitik, die ist ja das Gegenteil davon. Also diese Zollpolitik ist ja ökonomisch gesehen auf den ersten Blick totaler Wahnsinn. Man würde denken, naja, das bedeutet ja, dass die Importpreise steigen, dass weniger Handel da ist, dass die Leute am Ende des Tages mehr zahlen müssen. Und dennoch nimmt er diese Politik als Machtpolitik quasi, nimmt in Kauf, dass es den Amerikanern schlechter geht, weil er darauf hofft, dass es so frei nach dem Prinzip Beggar Thy Neighbor immer noch dazu führt, dass die Schlechterstellung der USA weniger stark ausfällt als die Schlechterstellung der Handelspartner oder falls diese Handelspartner einlenken und das erfüllen, was Donald Trump will, dann ist es natürlich so, dass er trotzdem seine machtpolitischen Ambitionen durchsetzt. Und das ist nochmal ein viel härterer Kurs oder eine viel härtere Interpretation dessen, was America First in seiner ersten Amtszeit bedeutet hat. Und das sieht man dann ja auch friedenspolitisch. Also, dass Donald Trump jetzt über den 51., 52., 53. Bundesstaat nachdenkt. Gaza soll ja noch als 54. dann dazukommen. Das ist ja unvorstellbar gewesen während der ersten Präsidentschaft Trumps. Also, so hat er in dieser Zeit ja nicht dahergeredet.
Das sind natürlich viele Worte. Zugleich haben wir eine Realwirtschaft, die natürlich unter den Zöllen zu leiden hätte. Du hast das gerade schon angedeutet, denn die Konsumenten tragen ja diese Last, wenn die Preise steigen durch die Zölle. Und wir können davon ausgehen, dass vieles, was aus China zum Beispiel importiert wird, ja nicht jetzt ohne weiteres in den USA produziert werden kann. Zumindest nicht so, dass es halbwegs kostengünstig ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass unendlich viele Textilfabriken bald in den USA entstehen werden. Man hat also da eine sehr ambivalente Politik und man wird sehen, ob das nicht auch noch eine Rache der Wähler mit sich bringt, wenn sie denn in der Lage sind, diese Zusammenhänge zu durchschauen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Die Frage ist aber für mich auch, wie soll sich Europa dazu verhalten? Denn klar ist ja, dass Trump schon angekündigt hat, die EU ist als nächstes dran. Die soll jetzt auch bitte mal blechen und soll mit Zöllen dann vielleicht überzogen werden. Eigentlich müsste man jetzt ja eine sehr eigenständige europäische Politik machen und wahrscheinlich wäre das Allerklügste, man würde jetzt, strategisch gesprochen, die große neue Ära des Freihandels ausrufen und sagen, wer mit uns diesen Freihandel nach vorn bringen will, der sei unser Gast, der soll da gerne mitwirken. Aber wir werden uns nicht in diese Zolllogik verstricken, die uns ärmer macht, aber auch die gesamte Weltwirtschaft hemmt und bremst. Das wäre eigentlich jetzt ein sehr fortschrittlicher Ansatz, mit dem man dann auch Klimapolitik verbinden könnte, zum Beispiel Beispiel brauchen wir ja günstige Photovoltaikanlagen beispielsweise aus China und können dann nicht von Überkapazitäten sprechen. Es ist also eigentlich jetzt eine gute Zeit, dass Europa sich eine eigene Wirtschaftspolitik zulegt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das passiert unter Friedrich Merz nicht. Aber auch wenn man sich die Programme ansieht von den Grünen oder der SPD, ist da wenig zu vernehmen. Und Ursula von der Leyen hat nicht vor, den Washington-Kurs deutlich zu ändern. Das ist echt dramatisch, denn das schwächt natürlich unsere Wirtschaft hier in Deutschland auch ganz erheblich, wenn also immer mehr die Parteien, die Regierenden bereit sind, vom Freihandel abzurücken.
Ja, oder man macht halt solche Konzessionen, die dann dazu führen, dass der Handel so weitergeht wie bislang. Also Trump hat ja über all die Jahre angeprangert, die Europäer geben zu wenig Geld für Verteidigung, also für Militär aus, will jetzt da 5% quasi, ein neues NATO 5% Ziel quasi möchte er. Und das kann natürlich gut möglich sein, dass wenn man da dann entgegenkommt und diesen Wahnsinn mitmacht, dass dann Trump vielleicht auch bei diesen Handelsfragen ein bisschen konzilianter wird. Aber dann heißt das natürlich auch, dass man um den Preis, dass man einen Großteil der Wirtschaft zu einer Kriegswirtschaft macht. Und das heißt ja einfach, dass an anderer Stelle gespart wird, ja, dass andere Möglichkeiten der Produktion und Konsumtion nicht stattfinden, nicht mehr bedient werden, wenn 5% des BIP einfach für Rüstung draufgehen. Und dann spart man sich vielleicht diese Zölle und die Verarmung durch diese Zölle und stattdessen macht man sich dann ärmer, indem man in etwas völlig Unproduktives wie Bomben, Mörser, Granaten, sonst was alles investiert. Ja, es stehen uns heitere Zeiten bevor.
Interessant ist ja noch, dass immer diese Erzählweise präsent ist. Die Europäer sind da unter diesem Schutzschirm der NATO, für den sie aber eigentlich gar nicht genug bezahlen. Und Amerika rettet quasi den Europäern immer wieder den Arsch, wenn es drauf ankommt. Es ist ja so, dass diese NATO-Konstruktion nicht ein altruistisches Geschenk der Amerikaner an die Europäer war, sondern die NATO-Konstruktion ist natürlich auch wirtschaftspolitisch zu verstehen. Durch diesen Schutzschirm, der nicht ganz billig ist natürlich für die USA, hat man natürlich es geschafft, einen westlichen Welthandel aufzulegen, der extrem schlagkräftig ist und der auch gerade den Amerikanern sehr zugute kommt. Also es ist ja keineswegs so, als würde man sich hier einfach nur die Rosinen rauspicken in Europa und sonst ist alles gut, sondern Amerika hat natürlich sehr stark davon profitiert, dass Europa und auch vor allem Deutschland und Frankreich keine eigenständigen Wege gehen. Also in dem Sinne, dass man sagt, uns ist China, ist Indien oder was weiß ich, genauso nah wie Washington, sondern man hat immer natürlich in Abstimmung mit Washington Wirtschaftspolitik betrieben. Das bedeutet, die NATO war ein sehr profitables Unterfangen auch für die USA zur Sicherung der weltwirtschaftlichen Vormachtstellung. Wenn man jetzt die NATO abschaffen will oder so tut, als seien eigentlich die Europäer jetzt mal dran zu bezahlen, dann ignoriert man, dass die ganze Zeit diese weltwirtschaftliche Hegemonie und auch die Dollardominanz so stark überhaupt nur sein konnte, weil man diese NATO hatte und weil man durch diesen Schutzschirm es schaffte, viele an sich zu binden, die nicht notwendigerweise jahrzehntelang primär Amerika im wirtschaftspolitischen Fokus haben müsste.
Und jetzt hast du gesagt, die NATO ist ökonomisch gesehen, also es ist nicht altruistisch aus ökonomischen Gründen, aber natürlich auch aus geostrategischen Gründen. Also dieses Bündnis ist einzig und allein ein antiöstliches, antirussisches Bündnis vor allem, was gegründet worden ist, um quasi gegen die, also vor vielen Jahrzehnten ja schon gegründet worden ist, um gegen die Sowjetunion schlagkräftig zu sein. Und diesen Weg hat man dann ja auch in den Jahrzehnten nach dem Ende der Sowjetunion weiter beschritten und hat gesagt, man will eigentlich versuchen, Russland so klein wie möglich zu machen, sodass Russland nicht in irgendeiner Form weltkriegsfähig ist. Und was ich so lustig fand, es gab kürzlich so einen Clip von der Zeit, da hat Norbert Röttgen mit Abonnenten und Lesern der Zeit gesprochen und hat dann gesagt, das Wort NATO, Ostexpansion dürfe man gar nicht benutzen. Das kann man überhaupt nicht sinnvoll benutzen, denn es ist nicht so, dass die NATO nach Osten expandiert hätte, sondern die Staaten, die haben sich freiwillig angeschlossen und man denkt sich so, ja, aber das schließt sich doch überhaupt nicht aus. Also, dass diese Staaten freiwillig der NATO beigetreten sind, ändert doch nichts an der Tatsache, dass die NATO sehr bewusst diese Erweiterung durchgeführt hat, weil man dadurch dafür sorgt, dass man immer breitere Teile der Weltkarte letztlich unter der eigenen Kontrolle hat, dass man dort die eigenen Raketen stationieren kann, dass man dort gemeinsame Manöver durchführen kann und dass man insgesamt einfach immer mehr an Weltkriegsfähigkeit gewinnt. Da ist ja überhaupt kein Widerspruch zwischen diesen beiden Seiten und dafür steht die NATO natürlich auch. Das ist nicht einfach nur Handel, klar, der gehört auch zum System der USA, was sie etabliert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das heißt erstmal auch einfach militärische Dominanz auf dem ganzen Globus und niemand anders darf irgendwelche Ansprüche anmelden. Das ist ja erstmal der ganze Zweck der NATO, diese beiden Teile. Selbstlos ist daran nichts und dann zu sagen, ihr Europäer, ihr habt es euch hier so gut gehen lassen, so als hätte man das denen geschenkt und als hätte man die nicht selbst als Puffer gegen die Sowjetunion und dann Russland gerne gehabt und als würde man die nicht immer noch gerne haben, als letztlich, ja, Ort, wo man seine Raketen abstellt, wo man seine Basen hat, also das ist ja völlig verlogen. Das ist letztlich ein Mittel der globalen Dominanz der USA und sonst nichts.
Ja, und damit kann man ja rational darüber reden und das ist offenbar etwas, was vielen schwerfällt, weil sie dann immer gleich so mit Schaum vor dem Mund entweder auf die NATO nur draufhauen im Sinne von Imperialismus, wobei sie dann die anderen Imperialismen nicht erkennen und zugleich gibt es eben dann so Leute wie Norbert Röttgen, die einfach so tun, als seien die Länder alle so in Heerscharen herbeigeeilt und sind in die NATO gegangen und dabei gab es dann gar keine Erweiterung. Also das ist so ein bisschen, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ja, wer war es denn jetzt am Ende? Selbstredend ist das ja auch wirtschaftspolitisch bei Ländern, die eigentlich ein großes Potenzial haben, wie zum Beispiel Polen, für den Westen eine wirtschaftspolitisch logische Sache gewesen, die auch in die NATO aufzunehmen und so natürlich eine militärische Dominanz zu unterstreichen, aber auch wirtschaftspolitisch entsprechend zu agieren. Von daher muss man, glaube ich, auch wenn jetzt Trump mit so ganz abstrusen Forderungen kommt, sagen, man hat ja selbst auch eine Verhandlungsmasse. Also so blank, wie Europa gezeichnet wird, ist Europa ja gar nicht in Bezug auf die USA. Ich glaube nicht, dass es den Amerikanern daran gelegen sein könnte, wenn jetzt Europa einen vollständig eigenständigen Weg geht. Das ist also, wirklich sehr eigenartig.
Also wenn die Europäer sagen, Ami, go home, eure Raketen kommen jetzt hier weg und ab jetzt handeln, weil wir lustig sind mit China und Russland, da bin ich mal gespannt, ob das so ein Trump, ob der dann einfach sagen wird, ach gut, ach jeder macht halt seinen eigenen Weg und die NATO war eigentlich nur als Geschenk für euch gemeint, aber dann, wenn ihr das nicht wollt, naja, Geschenke kann man auch zurückgeben. Nee, ich glaube, so wird das nicht laufen.
Ja. Kommen wir mal zur ersten Frage.
Genau, wir beginnen lustig, weil wir jetzt schon so ernst eingestiegen sind, wollen wir doch lustig anfangen. Hm. Und zwar ist da die Frage, und das finde ich vor allem eine Frage für dich, Wolfgang. Mich würde interessieren, was ihr tragen würdet, wenn ihr Bundeskanzler wärt. Und vor allem, ob Wolfgang dann in Sachen Kleidung noch einen draufsetzen würde.
Das fragt Luca. Dazu kann ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie man einen draufsetzen kann bei Anzugmode. Denn man ist ja doch in einem solchen Amt irgendwie verpflichtet, relativ seriös aufzutreten. Das heißt, Glitzeranzüge oder so wären jetzt etwas merkwürdig, wenn man in Davos auftritt. Das heißt, ich müsste mich ja eher ein bisschen zurücknehmen, zumindest was die Farben anbelangt. Es sei denn, ich mache da jetzt so ein Markenzeichen dann als Bundeskanzler draus. Was ich wohl sagen kann ist, und das kann man ja auch beobachten bei den großen Staatsmännern, die unterwegs sind so in der Welt. Sie tragen in der Regel Anzüge mit sehr festem Material. Warum? Weil diese Anzüge sehr resistent sein müssen. Diese Leute sitzen sehr lange da drin. Die müssen aus dem Auto ein- und aussteigen. Die müssen sehr oft stehen und wieder sitzen. Das heißt, Anzüge neigen natürlich dazu zu knittern. Und deswegen wird sehr häufig auf sehr festes Material gesetzt, damit das nicht passiert. Zugleich will man auch sonst so eine Art Panzer dort ausstrahlen. Also man hat tatsächlich dort Anzüge, die jetzt keinen hohen Leinenanteil oder so etwas haben. Das wird man in der Politik nicht erleben. eben, manchmal sehen die ja fast aus, als seien die mit Blei verstärkt. Das, glaube ich, würde mir dann auch drohen, dass ich also so resistente Anzüge mir aussuchen würde. Und man muss natürlich auch darauf achten, wenn man die ganze Zeit sich in diesen Anzügen bewegt, was wählt man da aus für eine Passform? Ja, also man hat das bei beiden ganz gut gesehen. Er hat eigentlich sehr gute Auswahl von Anzügen, dass der so minimal mehr Spiel drin hatte. Dadurch kann man aber dann doch auch ein bisschen geschmeidiger irgendwo sitzen und so. Also ich glaube, ich würde gar nicht viel ändern, würde möglicherweise mir so Anzüge machen lassen, also die dann tatsächlich so einen leichten Uniformcharakter hätten. Also ich würde doch versuchen, dass sie sich von diesen üblichen dunkelblauen Regierungsanzügen oder dunkelgrauen Anzügen etwas absetzen durch vielleicht kleine Details in der Sache, vielleicht dann doch bei den durchgeknöpften Knöpfen am Arm, dass ich dort nochmal mit einem anderen Faden oder so arbeiten würde, um so ein paar Akzente zu setzen, die anderen Staatsmänner dann nicht haben. Aber sonst würde ich sagen, bin ich jetzt schon relativ kanzlertauglich.
Das glaube ich auch. Es ist ja so, man bekleidet dort ja wirklich ein Amt. Also das ist ja das Wichtige. Ich lese gerade von Barbara Finken dieses Buch Angezogen. Also das ist ein Buch über die Modegeschichte und das ist ganz interessant dort hergeleitet, dass man ja eigentlich, also heutzutage ist die Mode von Frauen oftmals so, wie man vor einigen Jahrhunderten, also vor der bürgerlichen Revolution oder vor den bürgerlichen Revolutionen, wie sich damals noch die männlichen Herrscher gekleidet haben, also sehr körperbetont beispielsweise. Aber mit dieser bürgerlichen Revolution, was dann bei den Männern passiert ist, ja, dass sie gewissermaßen unsichtbar gemacht werden oder dass ihr Körper relativ unsichtbar gemacht wird. Das ist ja das, was der Anzug macht. Der Anzug sorgt ja dafür, dass bis auf das Gesicht und bis auf die Hände alle Haut verschwindet und dass man auch nicht mehr wie frühere Herrscher irgendwie die eigene Potenz und die eigene Körperlichkeit beispielsweise durch sehr eng anliegende Hosen ausstellt. Also dass wirklich die Kleidung dazu da ist, dass man mit dem Amt verschmilzt, dass man gewissermaßen sich unterordnet, dass man also sagt, es gibt diese Institution und man ist dann beispielsweise seriöser Teil der Institution und das drückt man aus, indem man sich in diesem Anzug kleidet und dann sind die Möglichkeiten, dort aufzufallen, sehr begrenzt. Das ist dann vielleicht die Krawattenfarbe oder sowas in der Art. Und dementsprechend ist es dann natürlich so, dass man da wenig machen kann. Selbst jemand wie Donald Trump, der überhaupt nicht staatsmännisch auftritt, der zu YMCA tanzt und all das macht, selbst so einer, trägt ja trotzdem immer Anzug, wenn er nicht gerade bei McDonald's einen Wahlkampfauftritt macht. Also sonst ist er ja immer im Anzug da. Das heißt also, es ist der absolute Konsens da, ein ordentlicher Kanzler trägt Anzug. Und was sollst du da noch machen, Wolfgang? Völlig richtig, du musst eigentlich weniger Glitzer tragen. Aber das geht eigentlich auch nicht als Kanzler. Du kannst auch nicht Westen oder so tragen, weil das Einzige, was du nicht machst, Wolfgang, ist, dass du keine Westen trägst.
Nee, mag ich nicht so sehr.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der beinahe zweistündigen Speak Easy Bar sprechen wir unter anderem über das Comeback der Linkspartei. Was macht sie derzeit richtig? Was ist vielleicht aber auch noch kritikwürdig? Es geht darum, ob wir selbst Gewerkschaftsmitglieder sind und wie wir eigene Kinder erziehen würden. Würden wir diese beispielsweise dem Bildungsnotstand aussetzen? Oder würden wir versuchen, sie privilegiert zu erziehen? Würden wir ihnen gerne etwas vererben? All das und viel mehr beantworten wir hinter der Paywall. Wer uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts unterstützt, der kann nun die gesamte Episode hören. Wir bedanken uns bei euch für die Unterstützung.